Ja, einen schönen guten Abend auch meinerseits. Ich freue mich mal wieder hier zu sein. Wir haben das hier genossen, zu euch zu kommen. So unter touristischem Aspekt ist das wunderbar, durch die Schneelandschaft zu fahren und sich das anzugucken. Ich weiß gar nicht, wie es bei uns im Raum Karlsruhe aussieht. Auf jeden Fall sind wir auf der grünen Wiese abgefahren und dann immer mehr in den Schnee hineingekommen. Ich bin inzwischen 7 Jahre im Ruhestand. Ich kann es selbst kaum fassen, aber der Kalender sagt das so. Ich war zuletzt fast 14 Jahre in Karlsruhe, nee, gut 14 Jahre in Karlsruhe, FEG Karlsruhe, vorher in Witten, in der Gemeinde, wo auch die Bundeszentrale der FEG ist und der Bundesverlag und Bundeshaus und unsere Bank und so weiter. Davor in Hamburg, also ganz anderen Pol Deutschlands. Und angefangen habe ich als Jugendpastor in Lüdenscheid. Ich bin mit meiner Frau Dorothea hier, das haben wir schon gehört. Und wir haben 4 erwachsene Kinder, von denen der Jüngste schon bei Jesus ist. Ja, wir haben ein spannendes Thema, Gemeinde und Christsein im 21. Jahrhundert. Das ist ja kein Selbstläufer, wie das mit der Gemeinde weitergeht, wie sie sich entwickelt, ob sie überhaupt Zukunft hat. Ich weiß nicht, wie ihr das hier erlebt. Ich muss vorausschicken, ich spreche aus dem Horizont von Großstädten. Ihr seid jetzt hier in Kanon, speziell eher im ländlichen Raum, aber ihr seid auch umgeben von einem Umfeld. Basel ist nicht so weit, Lörrach natürlich. Ihr müsst das vielleicht für euch umsetzen, was ich sage, aber ich glaube, das meiste betrifft euch auch irgendwo, irgendwie. Also, wie sieht das aus mit Gemeinde im 21. Jahrhundert? Wenn man sich umschaut, dann merkt man, dass sich die kirchliche Situation radikal verändert hat. Wenn man jetzt mal so 1-2 Generationen zurückschaut. Also wir müssen heute ja weitestgehend froh sein, wenn wir mit unserer Position als Christen noch akzeptiert werden. Irgendwo als eine kleine Randgruppe. Aber die Zeit, dass die christlichen Kirchen, ich sage das jetzt mal ganz allgemein, Normen gesetzt haben, dass sie wichtig waren, gehört wurden, die sind längst vorbei. Selbst wenn es die Kirchen immer noch zu allen möglichen Verlautbarungen von sich geben, die interessieren aber nicht wirklich und schon gar nicht für politische Entscheidungen. Wie sieht es also aus mit den Gemeinden, mit der Gemeinde Jesu Christi letztlich in unserer Zeit und wie können wir Zukunft haben? Ich denke, die Beobachtungen, die wir machen, wenn wir unterwegs sind, die sind sehr unterschiedlich. Da gibt es Kirchen, die umgewidmet werden. Wir haben jetzt im Urlaub in diesem Jahr und auch im letzten Jahr, als wir in Belgien, in Dänemark waren, haben wir etliche Kirchen gesehen, die umgewandelt sind zu Kunstausstellungen, zu Gastronomie, bis hin zu Möbelverkaufshäusern, wo also offenkundig wird, diese Kirchen werden nicht mehr gebraucht, werden nicht mehr besucht und auch in meinem Umfeld, ich bin mit einem evangelischen Pfarrer befreundet und der erzählt mir, wie gerungen wird, welche Kirchen müssen erhalten werden und werden gefördert und welche sind so im Mittelbereich, die können sich vielleicht noch durchwurschen und welche müssen einfach auch jetzt verkauft und aufgegeben werden aus den verschiedensten Gründen. Insgesamt hat man, glaube ich, in der Öffentlichkeit das Bild, dass immer mehr Massenaustritte da sind, die Zahlen zurückgehen, die Kirchen sind vor Ruf gekommen, ich will das gar nicht im Einzelnen aufführen, auch wegen ethischen Versagens. Meist hat man den Eindruck, naja, da gehen so ein paar alte Leute, gehen noch sonntags zum Gottesdienst und an sich ist das aber ein Auslaufmodell, das demnächst irgendwo auch im Boden der Bedeutungslosigkeit versickert sein wird. Das ist das eine. Zumindest im städtischen Bereich sehe ich, dass überall in größeren Städten neue Gemeinden aufpoppen mit vielen jungen, engagierten Leuten. Und das sind nicht etwa nur Leute, die konsumieren wollen, sondern die wollen sich einbringen, wollen mitarbeiten. Und sie erregen Aufmerksamkeit allein dadurch, dass da dauernd die Parkplätze verstopft sind, dass sie so laute Musik machen, dass da so viele Kinder sind, so viele Fahrräder vor der Tür stehen. Da pulsiert das Leben. Also die Gemeinde Jesu Christi lebt offenkundig. Ja, sie wird sogar immer wieder neu geboren. Und gleichzeitig im Ruhrgebiet und da werden auch Gemeinden zusammengelegt und die Gemeindearbeit wird eingestellt. Also, wo lebt Gemeinde und warum lebt sie an manchen Stellen und wo stirbt Gemeinde und woran liegt das vielleicht und was kann man dagegen tun? Wir haben einen Umbruch in der religiösen Landschaft, wie seit der Reformation nicht mehr, das müssen wir uns klar machen, so grundlegend, wie sich damals alles verändert hat, von der mittelalterlichen Papstkirche zur reformatorischen Kirche, so verändert es sich gerade in unserer Zeit wieder. Wohin, das wollen wir noch genauer schauen. Also, unsere Welt verändert sich radikal in allen Bereichen, doch die traditionellen Kirchen und ich sage auch Freikirchen scheinen nicht in der Lage zu sein, sich darauf einzustellen. Auch die meisten Freikirchen schrumpfen in ihrer Mitgliederzahl und das liegt nicht nur an Corona, sondern hat sicher auch tiefer gehende Gründe. Und auf der anderen Seite das Phänomen, das ich beschrieben habe, und ich habe immer so ein Bibelwort so als Leitmotto zu den Impulsen dazu geschrieben. Es hat mich erinnert an Jesaja 43. Siehe, ich will Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? So möchte ich heute auch manchmal fragen. Gott schafft Neues, es bricht auf, es wächst. Erkennt ihr das denn nicht? Seht ihr das denn nicht? Dass die Situation so ist, wie sie ist, verdanken wir dem Einfluss der Postmoderne. Das ist jetzt keine ganz neue Entwicklung. Sie hat uns aber längst im Griff und erreicht und ist inzwischen ganz selbstverständlich geworden. Ich will uns das nur bewusst machen, was sich verändert hat in den letzten 20 Jahren durch den Einfluss der sogenannten Postmoderne. Gekennzeichnet, ich habe jetzt aus der Fülle von Aspekten immer so zwei Gegensatzpaare genommen. Gekennzeichnet ist es auch durch die Absage an den Primat der Vernunft. Also Primat der Vernunft heißt, dass die Vernunft die erste Stelle hat. Gültigkeit hat im Leben, in der Gesellschaft für die Menschen nur das, was der Vernunft entspricht. Das war seit der Aufklärung so, da war man ganz stolz drauf. Wir sind vernünftige Wesen und wir tun nur das, was vernünftig ist. Schnee von gestern. Es gibt heute eine neue Offenheit für Emotionen. Es ist lange nicht alles rational, was gemacht wird. Man kann sich das in der Politik, in der Kultur angucken, übrigens auch im christlichen, im geistlichen Bereich. Eine neue Offenheit für Emotionen, viel wichtiger, als dass das alles richtig ist, ist, dass es schön ist, dass es mir gut tut, dass ich mich wohlfühle. Da schlucke ich manche Kröte, wenn die Sache vielleicht auch nicht immer ganz stimmig ist. Hauptsache, es ist schön und tut mir gut. Ein zweiter Punkt ist die Ablehnung eines universalen Heilsanspruches und stattdessen eine große Toleranz, Freiheit und Pluralität. Also der Gedanke, dass irgendjemand, wer auch immer das ist, die Wahrheit haben könnte, alleine Recht hat, der scheint vielen von vornherein absurd. Die Wirklichkeit ist doch so vielfältig. Die Wahrheit ist so unklar und so unscharf. Für den einen ist dies Wahrheit, für den anderen ist jenes Wahrheit. Das, was wir tun dürfen und was verboten ist, das ist doch je nach Perspektive ganz unterschiedlich. Wir haben eine große Freiheit. Wir leben zum Glück, sagen die allermeisten, wir leben in einer pluralen Gesellschaft. Alles ist möglich. Und dass es da eine Kirche gibt, die sagt, es gibt nur einen Retter. Es gibt nur einen Weg, diesen Jesus Christus von Nazareth. Das ist in der ganzen Denkstruktur unvorstellbar. Was vielleicht akzeptiert wird, ist, dass man sagt, wenn euch das gut tut, wenn du mit deinem Glauben klarkommst, wenn du meinst, gerne, ich habe ja nichts dagegen. Aber das muss ja für andere nicht gelten. Jeder soll nach seiner Fassung selig werden. Das lässt sich weiter beobachten im Verlust traditioneller Bindungen und der Aufsplittung in eine Vielzahl von Gruppen. Unsere Gesellschaft ist so, dass man nicht einfach am Ort bleiben kann, in seiner Familie, in seiner Grundstruktur bleiben kann. Als mein Sohn, der ist Bauingenieur bei BASF, angefangen hat, musste er selbstverständlich unterschreiben, dass er nach China geht, wenn die Firma ihn dorthin schickt oder in andere große Standorte. Sein Glück ist, dass er 5 Kinder hat, das war für BASF zu teuer. Aber ansonsten hätte es ihn durch die Welt verschlagen können und hätte es wahrscheinlich das auch getan. Und das ist eben so. Kaum jemand geht in seinem Beruf in die Rente, mit dem er mal angefangen hat, sondern man muss ganz viel im Laufe des Lebens neu erlernen, neues wagen, sich neu orientieren. Und das heißt eben auch, ich muss auch meine Stadt vielleicht verlassen, ich muss der Arbeit hinterherziehen, ich kann nicht erwarten, dass man um mich herum eine Situation schafft, wo ich meinem Lieblingsberuf nachgehen kann, wo ich mich ernähren kann, sondern ich muss gucken, wo finde ich meinen Platz, meine Nische und da werde ich dann hingehen. Also Schuster, bleib bei deinem Leisten, das hat also schon lange, lange, lange ausgedient. Und es gibt eine Aufsplittung in eine Vielzahl von Gruppen. Also mir begegnen manchmal Leute, die sagen, und dann hören wir gute Musik. Die wissen, was gute Musik ist. Es gibt aber 100 Gruppen, die wissen, was gute Musik ist. Und dazwischen liegen Welten. Zwischen einem guten Klassikmusik oder irgendeiner hammerharten Metalmusik und Gospel und Gemeindemusik. Gute Musik gibt es nicht, gute Musik. Es gibt verschiedene Interessensgruppen und verschiedene Geschmäcker, zu denen Leute sich finden. Und das, was wir gerade in der Politik durchmachen, hängt auch damit zusammen. Die Gesellschaft ist so aufgesplittet in verschiedene Schwerpunktgruppen, dass wir deswegen so viele Parteien haben. Das ist nicht das Versagen der großen Parteien. Das ist die Veränderung der Gesellschaft, die immer kleinere Profilgruppen hat. Und wenn man sie ließe, gäbe es ja noch viel mehr Parteien. Und das macht sich auch im christlichen Bereich bemerkbar, wie wir noch sehen werden. Es gibt inzwischen einen Alltagsatheismus statt Alltagsfrömmigkeit. Vor einiger Zeit hat das noch Aufsehen erregt. Dawkins hat 2009 diese große Kampagne in London damals gestartet mit den roten Bussen, auf denen stand "There probably is no God, so enjoy your life", ungefähr, meine ich, hieß es. Also wahrscheinlich gibt es keinen Gott, deswegen freu dich einfach an deinem Leben so. Das muss man sich mal vorstellen. Es gab immer schon Leute, die das gedacht haben. Aber erstmals greifen Leute in die Tasche und zahlen millionenschwere Kampagnen, um für den Atheismus zu werben, um offensiv dafür in die Öffentlichkeit zu gehen. Und es gibt es auch in großen Städten, ich weiß das nur von Berlin, dass es, wie es sonntags morgens Gottesdienste gibt, auch atheistische Veranstaltungen gibt, bewusst atheistische Veranstaltungen, die übrigens manches gemeinsam haben mit Gottesdienst, auch so eine Art Liturgie und natürlich eine Art Predigt, eine Antipredigt. Aber das ist alltäglich geworden. Man muss nicht mehr begründen, warum man Atheist ist. Ja, ist selbstverständlich. Und es ist an die Stelle einer gewissen Alltagsfrömmigkeit getreten. Gerade auch wir in den Freikirchen, wir haben immer davon gelebt, dass es so einen Grundsockel gibt an Kirchlichkeit, an Frömmigkeit. Die Leute kannten noch so die biblischen Geschichten, die kannten noch die Weihnachtslieder und so weiter. Man konnte da anknüpfen. Und der Professor Bartholomä, ich weiß jetzt nicht, wie sein Nachname ist, aus Gießen, Vorname ist aus Gießen, der hat das auf die Formel gebracht, Bekehrung oder das Wachstum der Freikirchen hat immer davon auch gelebt, dass Leute von der Stufe des kirchlichen Mitläufertums in die Stufe des engagierten Christseins gewechselt sind. Das war der Wechsel von Landeskirche zur Freikirche oft. Nur das gibt es nicht mehr. Oder gibt es zunehmend weniger, diese Basisgruppe, auf die man zurückgreifen könnte, aus der heraus sich Leute relativ einfach bekehren könnten, bricht weg. Wir haben eben einen Alltagsatheismus, das hängt zusammen auch mit dem Traditionsabbruch in den Volkskirchen. Wir haben inzwischen zwei Generationen hintereinander, zwei Generationen ohne Bezug zur Kirche und Gottesdienst. Viele sind nie in einem solchen Haus gewesen. Und manche vielleicht mal als Gäste bei einer Hochzeit oder bei einer Beerdigung oder sonst etwas. Also da ist auch nichts mehr, woran man anknüpfen könnte. Und da ist auch keine Vertrauensbasis, keine Interessensbasis. Man guckt sich um und erwartet von diesen Leuten da mit dem Kreuz am Haus am allerwenigsten Antworten auf seine Fragen. Antworten findest du in der ganzen Welt. Großmarkt der Wahrheiten, Fülle von Ideen. Aber gerade bei den Christen, da doch wohl am allerwenigsten. Das haben sich die Christen, die Kirchen selbst eingebrockt. Die Evangelischen haben durch eine liberale Lehre die Kirchen gelehrt und die Katholischen durch ihren Traditionalismus und die Freikirchen auch durch ihre Tradition. Da sage ich gleich noch mal was dazu. Und wir haben das Ganze jetzt natürlich auch durch die Corona-Krise und die neue Weltlage noch mal viel deutlicher vor Augen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber allgemein sind in den Freien Evangelischen Gemeinden ein Drittel der Leute verschwunden und man weiß gar nicht so richtig, wo sie sind. In der kleineren Gemeinde kann man dem einigermaßen nachgehen. Jetzt sage ich mal von uns in Karlsruhe, wir sind 500 Mitglieder, wir haben zwei Gottesdienste und auch ständig ein YouTube-Streaming und haben noch Latino- und englischsprachige Gottesdienste. Und wir wissen gar nicht, wer ist noch da, wo sind die Leute geblieben, weil das alles so seit Corona ist alles umgeschwenkt auf YouTube und da weißt du nicht wirklich, wer dahinter steckt. Wir haben hohe Einschaltquoten bei YouTube, manchmal 500, wir hatten bis zu 1000 Leute, die Sendung geguckt haben. Aber es sind teilweise irgendwelche Menschen, die uns zufällig gefunden haben oder wir haben ja auch eine große internationale Arbeit. Die schauen sich aus Lateinamerika, nachdem sie wieder zurückgekehrt sind, aus Peru das an oder aus China oder sonst irgendwas. Aber wer von den Mitgliedern der EWG Karlsruhe wirklich so noch intensiv drin ist, ist schwer zu greifen manchmal. Man kann dem nachgehen, die gehen dem auch nach. Aber Corona hat der klassischen Präsenzgemeinde tatsächlich ein Bein gestellt und vieles andere kommt mit dazu. Ein zweiter Impuls. Die Postmoderne fördert das Entstehen neuer, moderner Gemeinden und bringt damit eine spezifische, irrgemäße Form von Kirche hervor. Und der Bibelvers dazu aus Matthäus 16. Die Pforten der Hölle sollen meine Gemeinde nicht überwältigen. Die Pforten der Hölle sollen meine Gemeinde nicht überwältigen. Also, ist das eigentlich so schlimm, dass es ein großes Kirchensterben gibt, dass so viele Leute aus den Kirchen weggehen? Seit dem 4. Jahrhundert, seit der konstantinischen Wende ist die Christenheit zur Reichskirche geworden, zur Staatskirche. Und die Leute wurden gezwungen, das zu glauben und so zu glauben, wie das zunächst die katholische Kirche, später die jeweiligen Landesfürsten, jetzt mal in Deutschland, vorgeschrieben haben. Hat das der Kirche gut getan? Ist sie da? Hat sie sich toll weiterentwickelt gegenüber der Urgemeinde, die noch unter Druck war, die noch Minderheit war? Macht das Kirche aus, dass sie öffentlich und groß und anerkannt und mächtig ist? Ist das das Wesen der Gemeinde Jesu? Ich bin überzeugt, Jesus möchte, dass es Gemeinde gibt, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Und deswegen wird er immer wieder Gemeinde neu entstehen lassen. Das kommt wie Lava aus dem Boden. Da, wo Jesus Gemeinde haben will, wird Gemeinde neu entstehen. Immer wieder neu. Auch wenn Altes stirbt. Und deswegen müssen wir uns ums Reich Gottes keine großen Sorgen machen. Weil Jesus selbst der Herr der Gemeinde ist und er dafür sorgt, dass es gut mit uns weiter, mit seiner Gemeinde weitergeht. Was wir erleben in unserer Zeit, auch gerade im freikirchlichen Bereich, ist, dass es viele geistliche Asylsuchende gibt und eine neue Religiosität. Also, geistliche Asylsuchende, ich habe gesagt, dass manche, viele in der Kirche sich nicht mehr zu Hause fühlen, aber es gibt da sehr viele redliche, suchende Menschen, die werden nicht satt, deren Durst wird nicht gestillt und sie machen sich auf. Das ist jetzt nicht so was Neues, aber je mehr das Ganze zerfällt und je inhaltsloser es wird, desto mehr Leute gibt es auch, die nach Alternativen suchen. Und gleichzeitig gibt es auch so eine vagabundierende Religiosität. Ich habe gesagt, von den Kirchen erwartet man jetzt nicht so große Antworten. Und dann schaut man sich um, ob es nicht was anderes gibt. Und es gibt so viele religiöse Gruppen, wenn man mal, also jetzt bin ich wieder im Großstadtbereich, mal in Berlin oder in Hamburg guckt unter religiöse Gemeinschaften, das nimmt ja gar kein Ende. Und das sind nicht nur christliche, auch diverse buddhistische, hinduistische, islamische Gruppen. Esoterische Gruppen und alles Mögliche. Es gibt eine religiöse Suche und das führt dazu, dass Leute sich selbst einen neuen Platz suchen. Wenn man umzieht, dann suchen sich die Menschen heute eine Gemeinde, die zu mir passt, auch die Frommen. Also den Evangeliker aus dem hessischen Hinterland, der eine Nibelungentreue hat und sagt, wo ich auch hinkomme, ich will meiner EFG treu sein, den gibt es auch so gut wie gar nicht mehr. Wir haben das immer wieder erlebt, wenn jemand umzieht, beruflich eine neue Stadt kommt, der kommt nicht in die EFG, also ein EFGler umzieht, der kommt nicht in unsere Gemeinde, der guckt im Internet nach, was gibt es denn da? Und in Karlsruhe gibt es 17 Freikirchen. Und auch ein paar ordentliche landeskirchliche Gemeinden und Gemeinschaften, 17 Freikirchen. Und dann guckt man die sich an, was kommt da in Frage von der Nähe und vom Programm. Und dann besucht man die. Und dann wählt man aus, wo man seine neue Heimat findet. Und dann entscheide ich, ob ich in diese Gemeinde will, ob ich dort Mitglied werden will und nicht so sehr die Gemeinde, dass sie mich aufnimmt. Das hat sich längst ein bisschen gewandelt. Man muss sich das klar machen. Wir leben zumindest im städtischen Bereich, ihr müsst es für euch umsetzen, mit einem gewissen Konkurrenzdruck. Wir konkurrieren miteinander. Ob eine Familie bei uns andockt, hängt damit zusammen, ob unsere Kinderarbeit gut ist oder die der Baptisten besser ist. Ich finde es gut, dass es so ist. Ob sie eine ordentliche Jugendarbeit hat, ob da eine vernünftige Predigt zu erwarten ist, ob da eine Musik ist, in der ich mich wiederfinde, wo meine Emotionen vorkommen. Und danach entscheide ich das. Und das führt dann auch dazu, dass Menschen neue Gemeinden aussuchen und neue Gemeinden groß werden, dass sich neue Cluster bilden und auch andere Gemeinden schrumpfen. Ich denke, das ist nicht nur ungeistlich, sondern es ist die Reaktion auf die Zeit, in der wir leben. Jede Zeit braucht eine Gemeinde, die zu ihr passt. Und wenn wir in der Postmoderne leben, wie ich das beschrieben habe, mit dieser Vielfalt und Flexibilität und Offenheit, dann fördert die Postmoderne das Entstehen neuer Gemeinden nach den Bedürfnissen, nach den Sehnsüchten und nach dem Geschmack auch der Leute. Und ich finde das jetzt nicht so schrecklich, sondern ich glaube, dass wir die Herausforderung annehmen müssen. Nehmen wir das mal ein bisschen mehr unter die Lupe. Ob eine Gemeinde Zukunft hat, liegt an Jesus, nicht an der Qualität unserer Arbeit. Wir können das nicht herstellen, indem wir uns wer weiß wie abmühen. Aber es geht auch um die Frage, wie weit wir uns um die Pläne, für die Pläne von Jesus öffnen. Ich erinnere an die anvertrauten Pfunde oder Zentner. Sogleich ging der hin, der die 5 Zentner empfangen hatte und handelte mit ihnen und gewann 5 weitere dazu. Oder in Lukas 19, das ist ja dann die etwas andere Variante, da bekommt jeder der Knechte das Gleiche, nämlich 10 Talente. Und sie sollen etwas daraus machen. Jeder hat das Gleiche. Und Jesus sagt, handelt, bis ich wiederkomme. Und die Hoffnung und Erwartung ist, dass am Ende mehr da ist als am Anfang. Also, Jesus gibt das Kapital, aber er fordert seine Knechte auf, handelt damit, macht was draus. Jesus gibt seinen Segen für die Arbeit einer Gemeinde. Er ist da mit seinem Heiligen Geist, er gibt Gaben, er wirkt, er segnet. Aber ob eine Gemeinde wirklich das Potenzial ausschöpft und damit für Jesus wirkt, ist in ihre Verantwortung gestellt. Wir müssen diese beiden Pole zusammenhalten. Also, es liegt an Jesus, aber wir müssen darauf reagieren. Und dafür gibt es ein paar Kriterien, denke ich. Ich bin überzeugt, die Hauptattraktion der Gemeinde Jesu ist und bleibt das Evangelium. Es ist toll, wenn wir viele andere Sachen auch haben. Wenn man bei uns, was weiß ich, gute Freunde findet, wenn die Kinder auf einen guten Weg gebracht werden, wenn eine Gemeinde sozialdiakonisch unterwegs ist und so weiter. Aber die Hauptattraktion ist, das Alleinstellungsmerkmal, das wir haben, ist das Evangelium. Dass wir davon berichten können und dürfen und sollen, dass Gott uns Menschen liebt, dass er durch Jesus eine Initiative ergriffen hat, damit wir in Beziehung zu Gott kommen und aus dieser Beziehung heraus leben können. Das sollten wir nie vergessen. Wir sind, alle Menschen sind geschaffen für die Gemeinschaft mit Gott und sie spüren das auch irgendwo und sind berufen, in der neuen Welt Gottes dabei zu sein. Das weiß man aber nicht. Das ist Geheimwissen. Es ist das Evangelium. Das Evangelium muss verkündigt werden. Und wir, ich sag mal so, verwalten das Evangelium. Wir sollen es verkündigen. Das ist unser wirklicher Schatz. Der Schatz der Gemeinde Jesu ist das Evangelium, das Wort vom Kreuz. Eine Gemeinde, die mit Jesu Gaben wuchert, braucht eine Verkündigung, von der man satt wird und das in zeitgemäßer Form. Eine Verkündigung, von der man satt wird, besteht nicht aus biblischen Richtigkeiten. Ich habe das so oft gehört, wie breite Predigten gehalten wurden, wie eine Parallele an die andere gereiht wurde und Parallelen zwischen 4. Mose und dem Hebräerbrief gezogen wurden. Und ich habe gefragt, ja, und was soll das jetzt? Manche machen ja gerne Kreuzworträtsel und da gibt es spannende Sachen. Ne? Was weiß ich, ein Fluss mit 12 Buchstaben aus dem Kongo kreuzt sich mit einer Marmeladensorte senkrecht und man ist ganz fasziniert, wenn sich das alles so gut zusammenfügt. Und dann frage ich, und was ist die Botschaft vom Kreuzworträtsel? Was sagt mir jetzt der Text? Er sagt nichts. Aber es gibt Gemeinden mit Kreuzworträtseltheologie. Die freuen sich daran, wenn sie Spalten und Zeilen richtig gefüllt haben, ohne zu begreifen, dass da kein Leben drin steckt. Es ist Richtigkeit, aber nicht Leben. Ich kenne euch viel zu wenig, um zu sagen, dass das bei euch so ist. Ich breite das nur allgemein aus. Breite Predigt ist etwas anderes als tiefe Predigt. Breite Predigt ist dadurch gekennzeichnet, dass man immer von Adam bis zur Offenbarung alles belegen muss und aufzeigen muss und nochmal wieder erzählt, was jeder schon weiß und alle wissen jetzt, zumindest, dass ich als Verkündiger richtig stehe. Tiefe Predigt ist eine, die ins Leben dringt, wo ich vom Wort Gottes getroffen bin. Das war doch der Unterschied auch zwischen Jesus und den Schriftgelehrten damals. Die Schriftgelehrten hatten solche breiten Predigten, wo sie alle möglichen Konstruktionen gemacht haben und waren glücklich darüber, wenn sie was Neues entdeckt hatten und eine Argumentationskette toll war. Und dann kam dieser Jesus Christus und die Leute sagten, er predigt völlig anders. Er predigt mit Vollmacht. Da ist man auf einmal betroffen. Das ist das Entscheidende. Bibelwissen ist kein Selbstzweck, sondern es geht darum, dass Gottes Wort mich erreicht. Und Predigt ist was anderes als Bibelarbeit. Bibelarbeit will sich mit der Sache als solche beschäftigen. Predigt will das Herz, will den Glauben, will den Willen, die Entscheidung des Menschen erreichen. Und nur davon wird man satt, dass es wirklich auch ja, mich als Person im Kern trifft. Was machen wir, wenn der Wind um uns weht, wenn diese Welt so kompliziert wird und wir uns an so vielen Stellen umorientieren müssen? Es gibt ein chinesisches Sprichwort, das heißt, wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Wände und die anderen Windmühlen. Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Schutzwände und die anderen Windmühlen, ich könnte auch sagen Segel. Also wie erleben wir unsere Zeit? Als Bedrohung, wo wir sagen, oh, wir müssen retten, was noch zu retten ist, die böse Welt greift nach uns? Oder begreifen wir es als eine neue Chance? Es wird alles aufgemischt, viele neue Situationen entstehen und daraus kann man was machen. Das wird gerade der nächste Punkt deutlich machen. Es ist jedenfalls, glaube ich, unsere Chance als FEG, weil wir frei von Traditionen sind oder sein sollten. Wir brauchen keine Tradition. Wir sind Gemeinde, die vom Wort Gottes her aufs Leben schaut und von da Lösungen anbietet. Also ich mache es mal so am Bild deutlich. Vom ewig gültigen Wort Gottes versuchen wir auf das Laufband der Zeit, das da unten hergeht, vom ewigen gültigen Wort Gottes versuchen wir das Lot zu fällen, zu sagen, was sagt das heute, was bedeutet das heute? Weh uns, wenn wir das am Laufband festknoten. Dann entsteht eine Schräglage und irgendwann macht es Pitch. Und das ist bei allen Traditionen so. Wir müssen immer wieder neu fragen, neu nachdenken, was ist Gottes Wille für hier, für heute und für jetzt. Leider gibt es auch in Freikirchen natürlich viele Traditionen und deswegen habe ich auch nicht geschrieben vom Sterben der Kirchen, sondern auch der Freikirchen. Viele Freikirchen sind nicht in der Lage, sich zu ändern. Ich erlebe das vor allem in meinen Heimatgemeinden aus dem Ruhrgebiet, wie die Gemeinde erstarrt ist und auf die böse Welt und die schlimme Zeit achtet und sich davor schützt und vor lauter Erstarrung sterben die Letzten noch weg und dann ist die Gemeinde ganz überflüssig oder ganz lebensunfähig geworden. Viel mehr gilt aber, das ist mein vierter Impuls. Freikirchen wie unsere, also nicht nur, die FEG ist wahrhaftig nicht, ach, aber Freikirchen passen super in die neue Zeit. Ich habe gesagt, Jesus will, dass es Gemeinde gibt. Und ich bin überzeugt, die Zukunft ist freikirchlich. Selbst wenn die Großkirchen weiter existieren, werden sie nicht umhinkommen, freikirchliche Strukturen zu haben. Sie werden dem ausgesetzt sein, dass nur das lebt, was auch Antworten findet, wo auch Menschen dazukommen. Dieses Staatskirchentum, das gibt es ja fast nirgends auf der Welt. Das ist ja eine ganz große Spezialität hier von Deutschland und ein paar umliegenden Ländern. Aber ganz Lateinamerika, ganz Afrika ist ja völlig anders strukturiert. Da ist auch die katholische Kirche Freikirche. Ich habe gesagt, der Wechsel der Postmoderne oder das Einwirken der Postmoderne schafft eine Veränderung wie seit der Reformation nicht mehr. Und das meine ich damit. Die Zukunft der Kirche ist freikirchlich. Wie immer das im Einzelnen aussieht, nicht alles EVG ist wahrhaftig, ich wäre viel zu eng und klein. Und was macht Freikirche aus? Ich habe Epheser 4 jetzt hier dafür genommen. Er hat einige eingesetzt, damit die Heiligen für ihren Dienst zugerüstet werden. Dadurch soll der Leib Christi aufgebaut werden. Also, Freikirche lebt davon, dass die Heiligen, die Christen, aufgebaut werden für ihren Dienst. Das ist keine Pastoren- oder Priesterkirche, wo von oben nach unten regiert wird, sondern das Wesentliche geschieht durch die Menschen, die Gott gehören, die geheiligt sind, die Christen, sagen wir es vereinfacht. Und Jesus hat Leute eingesetzt, damit die fit werden, um ihre Aufgabe zu tun. Die Zukunft gehört den engagierten und hingebungsvollen Christen und nicht den Funktionsträgern. Jetzt sage ich mal für uns Pastoren, dass man auch ein paar Trainer braucht. Steht auf einem anderen Blatt, steht ja auch her. Er hat einige eingesetzt, damit die Heiligen zugerüstet werden. Aber das macht nicht Kirche aus, nicht Gemeinde Jesu Christi. Also ich sehe für die Zukunft 5 Dinge. Ich habe sie die unerlässlichen Bs genannt. Das eine ist Bedürfnisse stillen. Das habe ich vorhin schon erwähnt. Das klingt für manche ungeistlich, Bedürfnisse stillen. So als dürfte man keine Bedürfnisse haben. Aber ich glaube, so sind wir Menschen und Jesus ist gekommen, um die Menschen satt zu machen, in ihrem Lebenshunger, in ihren Bedürfnissen, um Fragen zu beantworten und sie nicht allein da zu lassen. Wir haben Bedürfnisse. Ja, und vielleicht verändert Jesus auch unsere Bedürfnisse, dass sie nicht ganz nur so oberflächlich sind. Aber wir haben Bedürfnisse nach Schutzräumen, nach Geborgenheit, nach Angenommensein, auch nach Platzanweisung, nach Zugehörigkeit, auch, dass unser Leben etwas bringt. Säkular wird man sagen, dass wir Erfolg haben, könnte aber auch die geistige Dimension nehmen, dass wir gesegnet sind, dass unser Leben etwas an Auswirkung hat, dass wir nicht nur auf der Stelle treten. Es geht darum, Bedürfnisse zu stillen und das heißt, dass wir unsere Lebensthemen so beantwortet bekommen, dass wir uns nicht runterreißen, sondern wir merken, der Glaube hilft uns, mit unserem wirklichen Leben klarzukommen und nicht so ein säkulares Leben zu führen und dann ist da noch so ein Sonntags- und Überzeugungschristsein daneben oder darüber aufgesetzt. Beteiligung ermöglichen. Ich habe das hier oben zitiert. Die Heiligen sollen zum Dienst zugerüstet werden. Ich glaube, die Menschen wollen beteiligt sein. Vielleicht fühlen sie sich unsicher, trauen sich nicht. Aber jeder möchte gerne auch, wenn er Christ geworden ist, etwas zum Bau des Reiches Gottes beitragen. Ich habe ja viele Jahre Schnupperkurse gemacht, so nannten wir bei uns die Kennenlernseminare für Gemeinden. Und dann habe ich über Mitarbeit auch gesprochen. Ich habe das immer umgedreht, wie man das normalerweise vielleicht erwartet. Ich habe mir gesagt, Das Besondere an der FEG Karlsruhe ist nicht, dass du hier so gut bedient wirst. Das Besondere ist, dass du hier einen ziemlich passgenauen Platz finden wirst, wo du dich einbringen kannst, wo Gott dich gebrauchen kann, wo du gesegnet wirst. Und das fanden ganz, ganz viele attraktiv. Umgekehrt habe ich erlebt, dass Leute weggegangen sind, weil sie gemerkt haben oder gesagt haben, gedacht haben, mich braucht ja hier gar keiner. Ich werde gar nicht gebraucht. Du gehst nicht um Arbeitsbeschaffung, sondern wirklich miteinander zu schauen, welche Gaben gibt Gott im Sinne des Leibgedankens von Paulus einer Gemeinde mit diesen Menschen und wie können wir das zur Entfaltung bringen, wie können wir das fördern. Denn ganz klar, jeder Christ ist dazu berufen, sich mit seinen Gaben einzubringen und jede Gemeinde wird bereichert, wenn das passiert, wenn der Leib wirklich lebt und wächst. Ich gehe da morgen Abend noch mal ein Stückchen drauf ein, auch auf dieses nächste jetzt Beziehungen öffnen. Die Leute suchen Liebe. Sie wollen angenommen werden. Ich habe das bei uns in der Gemeindearbeit ganz oft gemerkt. Sie kommen wegen der Inhalte, meinetwegen auch wegen einer ordentlichen Predigt. Aber kein Mensch bleibt wegen einer ordentlichen Predigt. Sie bleiben wegen Beziehungen. Sie kommen wegen der Inhalte, sie bleiben wegen der Beziehungen. Dass sie den Eindruck haben, hier finde ich Menschen, mit denen ich Leben teilen kann, Glauben teilen kann. Und das ist biblisch. Die Bruderschaft untereinander, die Liebe untereinander gehört zu den Grundanliegen von Jesus. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt und nicht, dass ihr die richtigen Überzeugungen alle teilt. Also die Menschen kommen, weil sie Beziehungen suchen. Wir müssen uns klar machen, wie wertvoll Beziehungen, tiefere Beziehungen, gerade in unserer Welt ist. Alle paar Wochen oder Monate ist in den Nachrichten ja vom Einsamkeitsproblem, von der Vereinzelung die Rede und wie viel der Staat da noch tun müsste und wollte und sollte, damit die Menschen nicht so vereinsamen. Aber biblische Gemeinschaft, Koinonia, ist die Erfindung von Jesus, damit Menschen auch am Miteinander die Liebe Gottes erleben und einfach auch ein Zuhause finden. Und sie möchten nicht einfach nur funktional gesehen werden, sondern wertgeschätzt, willkommen geheißen werden und das Gefühl haben, hier kann ich einwurzeln, hier kann ich neue Familie finden. In Klammern, Menschen, die neu zum Glauben gefunden haben, verlieren ja oft Beziehungen. Sie brauchen eine neue Familie. Sie brauchen einen Platz, wo sie dazugehören. Das ist ganz schwierig, wenn eine Gemeinde so durch verwandtschaftliche Klicken so gebunden ist, dass man allenfalls so am Rande dabei sein kann. Also das Eigentliche geschieht sonntags nachmittags beim Kaffeetrinken, aber da sind die alten Sippen zusammen und das Neue hast du keine Chance. Kommst rein, also es ist wie wenn man ein Bild aufhängt, das geht, im Putz kann man den Nagel einschlagen, aber du kommst nie in den Beton rein mit dem Hammer und dem Nagel. Dazu braucht man schon nochmal eine andere Qualität an Verbindlichkeit, an Tiefe der Beziehung. Sind wir dazu bereit? Oder lassen wir wirklich in den Beton, in die Substanz des Lebens nur, die, mit denen wir ohnehin zusammengehören? Also Beziehungen öffnen zum Behave, Believe, Belong, sage ich morgen Abend was. Bewegung wagen, also das wirklich wollen, sich auf den Weg machen wollen. Es gibt oft Hemmnisse, dass gerade ältere Menschen den Eindruck haben, wenn die was verändern, dann ist das gleichzeitig Kritik an mir. Ja, ist das nicht mehr gut genug. Haben wir denn alles falsch gemacht früher? Und so weiter. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Diese Gemeinde ist so wertvoll, hat eine so tolle Vergangenheit, dass es sich lohnt, damit weiterzumachen, dann neu zu investieren. Hier mit neuen Menschen die Zukunft zu gestalten und nicht einfach zu sagen, lasst sie doch weitermachen, solange sie wollen, ich gehe hier nicht mehr hin. Sondern, dass man sagt, wir schätzen das Wert, was hier geworden und gewachsen ist durch euer Engagement, aber die Zeit ändert sich und das müssen jetzt andere Leute vielleicht auch weiterführen, jüngere Leute. Ich erzähle mal aus meiner vorletzten Gemeinde in der Wittener Zeit, also sagen wir mal so Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre. Da hat die Gemeinde neu gebaut, das bestehende Gemeindehaus sehr intensiv renoviert und erweitert. Und es gab ein paar ältere Geschwister, die haben gesagt, das brauchen wir doch gar nicht, so eng ist es doch hier im Gottesdienst gar nicht und so lange haben wir das Haus ja auch noch gar nicht, es ist doch alles noch gut genug und so weiter. Gut, als wir das, oder vielleicht erzähle ich das auch noch, und dann haben einige mit Nein gestimmt, aber die große Mehrheit doch mit Ja. Und einige von denen, die mit Nein gestimmt haben, haben hinterher ordentlich mitgeholfen, mitgearbeitet, mitgespendet. Ich weiß, ein Mann, der das Gemeindehaus mit eigenen Händen aufgebaut hat, der kam mit der Hilti an und hat die Mauern eingerissen, die er selbst gebaut hatte vorher. Solche Leute beeindrucken mich. Und als das eingeweiht wurde, der Neubau, da haben wir das so gemacht, dass die neu hinzugekommenen Mitglieder, die das Alte gar nicht mehr kannten, haben den alten Hasen Blumen überreicht und ihnen gedankt für das, was sie hinterlassen haben. Und gleichzeitig deutlich gemacht, eure Arbeit ist es wert, zukunftsfähig gemacht zu werden. Und dafür machen wir uns stark. Aber die Bewegung muss man wollen. Wenn das blockiert wird, dann wird das nichts. Und ich sage mal, heute kämpft auch kaum mehr jemand darum. Wenn man keine Alternativen hat, vielleicht doch. Aber die meisten sagen, okay, dann suche ich mir was anderes. Macht doch euren Mist alleine. Ich kann auch mich woanders ins Reich Gottes engagieren. Und das Letzte, Bekehrung anstreben. Das ist jetzt nicht ganz so typisch freikirchlich, aber ich glaube schon ein wesentlicher Faktor. Ich glaube nicht, dass man in den großen Kirchen so viel von Bekehrung hört. Das hängt auch damit zusammen, dass für Freikirchen wie die FEGs und andere es eben wichtig ist, dass ein Mensch bewusst sagt, ja, ich habe mich für Jesus entschieden, ich will mit ihm leben, er ist mein Herr und mein Gott. Und das muss ja irgendwo definiert und geklärt werden. Dass ich mal irgendwo aus dem Nebel rausgekommen bin oder überhaupt mal irgendwann Ja gesagt habe. Und ich glaube, dass es nach wie vor wichtig ist, auch wenn es nicht mehr ganz so modern ist, wirklich Bekehrung anzustreben, nicht zu erzwingen, nicht zu manipulieren, aber doch den Leuten anzubieten und sagen, es geht um eine Lebensentscheidung, die dein Leben prägen wird. Und gerade auch bei Leuten, die noch in frühen Entwicklungsstadien sind, merkt man, dass es gibt so ein paar Weichenstellungen, wenn die verpasst wird, wird es schwierig. Wenn jemand bis zum Abi keine Bindung im Jugendkreis hat oder sich gar bekehrt hat, dann geht er im Studium ganz andere Wege. Das ist dann irgendwo fast zwangsläufig. Er wird sich in der neuen Unistadt andere Freunde suchen, wird gar nicht mehr in eine Gemeinde gehen. Wenn er aber vorher für sich geklärt hat, für mich ist Jesus wichtig, dann guckt er in der Unistadt zunächst mal, wo dann eine SMD oder eine ordentliche Gemeinde mit einem Kreis junger Erwachsener ist. Und ich finde es wichtig, das deutlich zu machen. Es gibt im Leben ein paar wenige Ja's und Neins, die das ganze weitere Schicksal, den ganzen weiteren Lebensweg bestimmen. Und Bekehrung ist eine davon oder ist vielleicht die wichtigste. nochmal, nicht manipulativ, nicht zwingend, aber deutlich zu machen, gerade für junge Leute, es ist wichtig, in welche Richtung du gehst. Und noch hast du es in der Hand, noch bist du vor der Weichenstellung. Fünfter Impuls. Die Multioptionsgesellschaft, in der wir leben, braucht ein breites Spektrum von Formen und Angeboten, sodass jede Gemeinde, die sich von Jesus senden lässt, ihre Aufgabe finden wird. Das müsst ihr jetzt wirklich für euch übersetzen. Ich habe gesagt, in Karlsruhe gibt es 17 Freikirchen, nicht alle gleich groß und relevant und so, aber es gibt viel, was parallel gemacht wird. Und ich bin überzeugt, dass jede Gemeinde auch ein spezifisches Gabenspektrum hat und auch einen spezifischen Auftrag hat. Und dass wir dieses enge Denken überwinden müssen und schauen, wo können wir zusammenarbeiten? Wo können wir auch arbeiten lassen? Müssen wir einen eigenen Seniorenkreis haben oder können wir mit den Baptisten oder mit der Landeskirchengemeinschaft was zusammen machen? Müssen doch nicht drei Leute sich vorbereiten und so viel Kräfte binden oder auch eine andere Arbeit, dass wir also viel mehr kooperieren. Das war schon in der Apostelgeschichte so, das ist hier nochmal eine Nummer größer natürlich, und im Galaterbrief wird das so beschrieben. Sie wurden mit uns einig, dass wir unter den Heiden, sie aber unter den Juden predigen sollten. Das wäre ja schlimm gewesen, wenn die sich da gegenseitig Konkurrenz gemacht hätten und die Juden christlich geprägten auch in Griechenland unterwegs gewesen wären und dann neue Gemeinden gegründet hätten neben den hellenistisch geprägten und so weiter. War schon schwierig genug, so alles. Also, ich glaube, wir müssen von Gott her denken und nicht nur von unserer kleinen Gemeinde. Selbst wenn wir eine große Gemeinde sind wie FEG Karlsruhe, es ist ein Staubkorn. Es ist klein. Jetzt müssen wir es vom Reich Gottes, aus Gottes Perspektive sehen. Und ich glaube gar nicht, dass aus Gottes Perspektive da FEG dran steht, sondern da sind Menschen, die er miteinander vernetzen und verknüpfen möchte, wie er in der Umgebung, in der Stadt, in dem Landstrich etwas bewirken kann. Und ich glaube, dass wir danach Ausschau halten müssen. Und keine Angst haben vor der Konkurrenz, sondern sehen, das ist gut. Die machen eine tolle Jungsche Arbeit, wir machen eine gute Studentenarbeit und so arbeiten wir zusammen. Eine attraktive Innenstadt besteht aus Boutiquen und Warenhäusern. Keiner will nur große Warenhäuser und keiner will nur die kleinen Lädchen, aber die Mischung macht's. Und ich denke, so kann auch die geistliche Landschaft aussehen, dass wir sehr gut brüderlich koexistieren, anstatt alles mittelmäßig zu machen, uns auf das zu konzentrieren, was wir erreichen wollen und erreichen können. Wir leben in der Zeit der Mobilität. Entfernungen spielen immer weniger eine Rolle, außer bei Glatteis vielleicht. Und wir müssen auch nicht alles nur mittelmäßig hinkriegen, damit wir alles abdecken. Neue Partnerschaft der Generationen. Ich glaube, dass gerade heute es wichtig ist, dass die junge Generation früh in die Verantwortung kommt. Wir haben das versucht, wir haben immer wieder auch 30-Jährige als Gemeindeälteste gewählt. Und wir haben das gefördert. Ich habe ganz bewusst 2 Leiterschaftsseminare gemacht und habe junge Leute eingeladen, persönlich eingeladen, von denen wir den Eindruck hatten, die haben das Zeug, Verantwortung zu übernehmen. Aus denen könnten geistliche Leiterpersönlichkeiten werden. Das muss man wollen. Wenn ich sage, ja, und wir Alten, uns braucht man wohl nicht mehr, wir können das nicht mehr, altes Eisen oder so, das ist ja furchtbar. Wir müssen sie ermutigen. Sie haben ein Gespür dafür, ob das gewünscht wird oder ob es ertragen wird, dass sie sich einbringen. Also Gemeinde lebt davon, dass Jesus immer wieder neu auch Leiter schenkt und Menschen neu beruft. Dazu muss man loslassen und dazu muss man andere begleiten und ermutigen. Ich selbst habe das immer wieder versucht, zum Ermutiger und Begleiter einer nächsten Generation zu werden. Ich habe ja letztes Jahr hier über das Seniorenbuch referiert. Da gibt es ja auch um diesen Gedanken, ich nehme nur diesen Gedanken daraus. Man kann auch sehr viel Genugtuung und Dankbarkeit und Freude dadurch daran empfinden, dass ich nicht mehr der König bin, sondern der Königsmacher. Dass ich sehe, diese Leute, die ich aufgebaut habe, ermutigt habe, was beigebracht habe, die machen eine richtig gute Arbeit. Ich habe eine ganze Reihe Leute vor Augen, wo ich sagen kann, dass die so einen tollen Job machen, hängt auch damit zusammen, dass ich in sie investiert habe. Und dafür danke ich Gott. Das ist auch mein Segen, auch mein Erfolg, nicht nur ihrer. Es geht darum, dass wir unsere Stärken erkennen, unseren Auftrag, unser Profil, wie gesagt, umzusetzen in das Miteinander hier in eurer Region. Was macht uns aus? Gott hat uns eine Originalität geschenkt. Manchmal gibt es auch so Cluster an Gaben. Es ist erstaunlich, da sind so viele Musiker, da sind so viele Seelsorger in einer Gemeinde und in der anderen Gemeinde ist so viel Lehrbegabung. Gibt es Cluster, die Gott geschenkt hat, also so Klumpen an Gaben, wo sich etwas hier verdichtet. Und dann wollen wir nicht jammern und klagen und neidisch gucken, sondern sagen, das Reich Gottes ist da, es ist lebendig und wir sind ein Teil davon, aber wir machen es nicht aus. Es geht wahrhaftig nicht in uns auf. Sechster Impuls. Je deutlicher eine Gemeinde in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, desto mehr wird sie auch mit Gegenwind rechnen müssen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Übles wider euch reden, wenn sie damit lügen. Um meinetwillen und wenn es gelogen ist. Ansonsten ist das nicht so besonders schön. Aber das passiert. Das gehört auch mit zur Postmoderne, dass sich vieles verändert hat und wir ohne besonderen Artenschutz auskommen müssen. Die Freikirchen haben bisher immer im Schatten der Großkirchen, in deren Windschatten, ganz gut gelebt. Ich selbst auch. Ich musste nicht zur Bundeswehr, ich musste keinen Zivildienst leisten, ich konnte das Theologenprivileg in Anspruch nehmen, weil die Großkirchen das ausgehandelt hatte. Ich habe Rundfunkandachten gemacht. Warum? Weil die Großkirchen einen Staatsvertrag haben und wir da so ein bisschen ein paar Krümmel abkriegen, dass wir auch mitmachen dürfen. Ist eigentlich unbegreiflich, warum christliche Gemeinden im öffentlichen Rundfunk Gottesdienste übertragen dürfen und warum keine muslimischen Veranstaltungen kommen oder keine atheistischen. Das ist der Rest unserer Gesellschaft. Das funktioniert noch eine Zeit. Ich bin sicher, es wird irgendwann nicht mehr da sein. Dass sonntags morgens Glocken läuten dürfen, obwohl nur ein Tausendstel oder ein Hundertstel der Bevölkerung darauf reagiert. In der Großstadt eher ein Tausendstel. Und die machen so einen Lärm. Und die Leute wollen schlafen. Und die Atheistenvereine wollen vielleicht Böllerschüsse abschießen. Das sind alles Auslaufmodelle und die machen unsere christliche Welt nicht aus. Steuern, Kirchensteuern, das ist nur eine Frage der Zeit, bis sich das nicht mehr umsetzen lässt und durchführen lässt in einer Gesellschaft, die gar nicht mehr dahinter steht. Wir Kirchen sind sogenannte Tendenzbetriebe, auch die Freikirchen Tendenzbetriebe. Wir dürfen unser eigenes Arbeitsrecht haben. Eigene Kündigungsregeln. Ein Pastor kann noch lange nicht aus jedem Grund vors Arbeitsgericht gehen, wie das ein normaler Arbeitgeber machen kann. Wieso eigentlich nicht? Weil es Sonderregelungen noch gibt. Also, wir haben einen Artenschutz als Christen bisher noch. Könnte viele weitere Beispiele nennen. Aber ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass das bald nicht mehr sein wird. Und wir wie die Urgemeinde vielleicht gegen den Staat, gegen die Mehrheit leben müssen. Es ist, glaube ich, nicht so schön. Aber keine Frage, es ist möglich. Und man sollte sich darauf einstellen, dass so etwas kommen kann. Gegenwind heißt auch, dass wir ethisch im Abseits stehen. Ich habe das ja schon am Anfang gesagt. Unsere Positionen, die werden gerade noch geduldet. Oft werden sie auch nicht mehr geduldet. Völlig unakzeptabel. Aber wir müssen uns dessen bewusst sein. Wir haben einen Herrn, der andere Maßstäbe hat, andere Akzente setzt. Wir sind anders, wir leben anders. Und es darf uns nicht verwundern, dass andere da nicht mitkommen und uns als Bedrohung ansehen oder als verrückt oder als sonst irgendwas. In der Öffentlichkeit streitet sich heute kein Mensch darum, ob Jesus auferstanden ist oder nicht. Interessiert niemanden. Man streitet sich darum, wie stehen die zur Homosexualität, wie stehen die zu künstlicher Befruchtung oder zu Sterbehilfe, zu sexualethischen anderen Themen und so weiter. Und fast alles, was wir sagen, ist nicht mehrheitsfähig. Und das bringt Gegenwind, ganz klar. Und damit müssen wir umgehen und müssen uns darauf einstellen und dürfen gar nicht überrascht sein. So wie es im Herbst Stürme und Schnee gibt, so wird es auch in unserer Welt Stürme und eisige Winde geben gegen uns Christen. Da muss man sich warm anziehen und dann kann man auch nach draußen gehen, denke ich. Also wir sind, ja, es wird auch eine Verunsicherung nach innen geben, das ist noch wichtig. Auch unsere Jugendlichen und Kinder, die leben ja nicht im luftleeren Raum. Die kriegen ja mit, was andere um uns her denken, ihre Schulkollegen, wie die aufwachsen. Sie werden von säkularen Lehrern beschult und kriegen Werte mitgegeben und das verunsichert sie. Und viele haben da eine Spannung, die sie gar nicht richtig reflektieren. Sie merken nur, ich lebe in zwei Welten, ich kriege das nicht richtig zusammen. Was gilt denn nun eigentlich? Meint das nur meine Gemeinde? Meint das nur meine Eltern? Oder ist das wirklich wichtig? Also gerade zur Zeit, in den letzten Jahren, ist eine ganz große Verunsicherung, dass Leute meinen, sie müssen ihren ganzen Glauben nochmal auseinandernehmen, dekonstruieren, alles sich nochmal genau angucken. Was will ich denn überhaupt davon behalten? Was ist denn wirklich elementar und substanziell? Wir leben in dieser Welt und sind doch nicht von dieser Welt. Also beides, glaube ich, gilt es ernst zu nehmen. Und deswegen beschäftigen wir uns auch damit. Wir müssen uns die Welt anschauen, wie sie ist, und dürfen sie nicht so denken, wie wir sie gerne haben möchten. Anschauen, wie sie ist, und das ist die Lebensrealität. Und darin agieren wir. Wir können sie nicht zu einer christlichen Welt machen, aber wir werden nicht Teil, der darin aufgeht, der sich völlig damit identifiziert. Wir leben, wir suchen der Stadt Bestes, auch wenn nicht alles super läuft in der Stadt oder in dem Land. Aber wir gehen nicht darin auf. Es gibt ein altes Lied, ich weiß nicht, wie weit ihr das kennt. Die Sache ist dein, Herr Jesu Christ, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Ja? Das glaube ich wohl auch. Ich habe uns dazu ein Cartoon mitgebracht. Hier ist der Gründer unseres Gemeindewerkes. Und der kleine Junge fragt dann, und wer ist der mit dem Bart? Ich denke, ihr versteht die Pointe, nicht wahr? Wer ist der Gründer unseres Gemeindewerkes, unsere Väter, unsere Tradition? Wem folgen wir nach? Unser Gott heißt nicht Traditio. Unsere Göttin ist nicht Musica, sondern Jesus Christus. Und er hat ganz eigene Maßstäbe. Er ist der ewig Heutige, er ist der Lebendige. Und der ewig Heutige baut heute Gemeinde. Gemeinde wird es immer geben. Die Frage ist, ob wir die Gemeinde sind, die Jesus in der Zukunft gebrauchen kann. Ob wir die nächste Generation darauf vorbereiten, wirkliche Gemeinde Jesu Christi mit Jesus im Zentrum und mitten in dieser Welt gesellschaftstauglich zu bauen. Und ich bin überzeugt, ich fest bin überzeugt, und ich erlebe es, viele sind es nicht, viele gehen unter. Und ich sehe auch, es gibt viele, die mit brennendem Herzen sich von Jesus neu zeigen lassen, wie Gemeinde aussieht. Und mein Wunsch ist es, dass möglichst viele FEGs unter denen sind, die heute aufblühen, die keine Wände ziehen, sondern sagen, wow, diesen Wind des Wandels, den nutzen wir. Das ist ja genau der Wind, der für unser Schiff, das freikirchliche Schiff, die Art, Gemeinde zu leben und zu bauen, genau das Richtige ist, was wir brauchen. Und dabei geben wir uns auf Fahrt. Ich habe ein paar Fragen zum Nachdenken mitgebracht. Ja, solange es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. So müsste es eigentlich richtig heißen. Zum Weiterdenken und zum Austausch. Ich habe das mit dem Timo vorhin so besprochen, dass wir vielleicht so kleine Gruppen, so immer ein Auto voll, 4, 5 Leute maximal, sich zusammenstellen oder auch zusammensetzen, zueinander hinwenden oder zeitlang sich vielleicht darüber Gedanken machen und austauschen. Hat mich etwas besonders bewegt heute Abend, angesprochen oder provoziert? Welcher Aspekt von den vielerlei ist für mich persönlich und für uns als Gemeinde besonders wichtig? Wie reagieren wir eigentlich, wenn wir den Wind des Wandels spüren? Und wo gibt es für uns Perspektiven, um als Gemeinde aufzubrechen, um zukunftstauglich echte Gemeinde Jesu in der wirklichen Welt des 21. Jahrhunderts zu sein? Wir nehmen uns so, weiß ich nicht, 10, 12 Minuten Zeit. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann noch Rückfragen stellen oder auch eure Einsichten hier nochmal einblenden. Und dann schließen wir für heute. Kriegt ihr das selbst hin? Oder Timo, hast du eine Idee?
Wir kommen langsam, aber sicher hier zum Ende der Kleingruppenzeit. Es freut mich, dass ihr da schon rege im Gespräch seid. Sorry, dass ich unterbreche. Aber genau, es soll jetzt auch noch die Möglichkeit geben, die ein oder andere Rückfrage auch an den Wolfgang zu stellen, wenn Fragen da sind. Ansonsten, er wird auch, wie gesagt, das Wochenende noch da sein, morgen Abend oder am Sonntag. Manches muss man ja auch erstmal sacken lassen, aber vielleicht gibt es ad hoc irgendwie oder eine bestimmte Sache, die dich angesprochen hat.
Ja, nicht nur Fragen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ihr sagt, uns ist Folgendes wichtig geworden, das finden wir relevant für die Gemeinde oder ich für mein Leben. Das könnte ja auch eine wertvolle Sache sein, aber ihr könnt auch gerne Fragen stellen.
So. Ja, genau, also auch da, wo tolle Einsichten oder Punkte euch wichtig geworden sind, dass ihr die auch gern beitragen könnt. Gibt es jemanden, der eine Frage hat oder sagt, wow, so ist es, so sollten wir es machen.
Also ich sage nochmal den Grundgedanken, der mir wichtig ist. Gemeinde ist vorgegeben von Jesus in ihren Inhalten, aber nicht in ihren Formen, in ihren Äußerungen. Jesus will, dass es Gemeinde gibt in jeder Zeit. Deswegen wird er dafür sorgen, dass immer wieder lebendige, zeitgemäße Gemeinde existiert. Und drittens, da würde ich gerne dabei sein und hoffe, ihr auch. So würde ich es auch nochmal zusammenfassen.
Gut. Wolfgang, dann danke ich dir für diesen ersten Vortrag, Beitrag zu dem Thema Aufbruchgemeinde. Wohin sollen wir aufbrechen und was müssen, wohin sollen wir aufbrechen und was müssen wir aufbrechen? Ich habe einige tolle Punkte mitgenommen. Wir hatten auch in der Gruppe darüber gesprochen, ja, da zu gucken, nicht irgendwie von Sachen frustriert zu sein, sondern zu gucken, hey, wie kann man da auch vielleicht ja diese Sachen gut auffangen oder auch anders bewerten oder auch gucken, dass es für uns machbarer Weg ist, das als positiv zu sehen und als Chance zu sehen, da die Leute abzuholen, so wie sie unterwegs sind. Ja, nicht alles zu schlucken, aber einfach da, dass so dieses Windmühl und nicht dieses Abschotten, ja. Und das fand ich nochmal auch einen schönen, wichtigen Punkt für mich zu gucken, wo ist das möglich, wo können wir da als Gemeinde auch unterwegs sein oder wie. Und danke dir für den Abend, danke euch für euer Kommen. Möchte Werbung machen für den morgigen Abend, wieder hier um 20 Uhr zum Thema Kraft Gottes zur Rettung, doch keiner greift zu.
Da geht es um die Frage, wie sie eigentlich missionarisch in einer zunehmend säkularisierten und uninteressierten Welt unterwegs sein können. Also wichtiger Teil des Auftrags der Gemeinde morgen vertieft dann.
Ja, also herzliche Einladung dazu und auch am Sonntag wird es wie gesagt den Gottesdienst geben. Flyer gibt es hinten. Fühlt euch wohl, noch hier kurz zu bleiben, vielleicht noch den einen oder anderen Satz in der Gruppe zu beenden oder auch so noch Wolfgang zu fragen. Ansonsten danke ich euch für euer Kommen und wünsche euch dann jetzt einen noch guten Abend, gute Nacht und vor allen Dingen auch einen guten bewahrten Rückweg, Rückfahrt und dann bis morgen Sonntag oder bis demnächst mal wieder. Schön, dass ihr da wart. Euch einen guten Abend und Gottes Segen. Macht's gut. Tschüss.